Herzlich willkommen heute zu dem Lied, welches ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich sofort erkannt habt. Richtig, es geht um das Osterlied »Wir wollen alle fröhlich sein«. Ja, und unsere heutigen Moderatoren hier in unserem Studio in der Bibliothek des Klosterhofs stellen sich auch mal vor mit einem Singsang. Vielleicht erkennt ihr sie an der Stimme.
Na, 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 na. Das war ich. Ich heiße Katrin Mette. Ich bin Pfarrerin bei der Ehrenamtsakademie in Sachsen.
Und? Ah, eine Männerstimme in unserem Trio. Wunderbar.
Ich bin der Matthias Gauer.
Matthias Gauer, herzlich willkommen allen Hörerinnen mit dem Lied, wie schon erwähnt, wir wollen alle fröhlich sein, im Gesangbuch die Nummer 100.
Wir wollen alle fröhlich sein in dieser österlichen Zeit, denn unser Heil hat Gott bereit. Halleluja!
Der Text von Strophe 1 ist im 14. Jahrhundert bezeugt, die Strophen 2 bis 5 im 16. Jahrhundert und sie basieren auf einer lateinischen Vorlage, die ebenfalls ins 14. Jahrhundert datiert wird. Bei der Melodie ist notiert, dass sie im 15., aber auch im 16. Jahrhundert bezeugt ist. Ich habe keine Ahnung, was damit gemeint ist und hoffe, dass ihr mir das heute noch erklären könnt, Matthias und Martina. Ja, und das Lied ist das Wochenlied für den Ostermontag, neben dem anderen. Er ist erstanden, Halleluja, das ist die Nummer 116 im Gesangbuch.
Ja, und wie man an der Männerstimme erkannt hat, heute ein Gast in unserer Frauenrunde, Matthias Gauer, zum zweiten Mal hier. Wir hatten dich schon in unserer Sendung zu dem Lied »O Heiland, reiß die Himmel auf« zu Gast. Matthias, ich darf dich kurz vorstellen, du bist in Wismar geboren, Kirchenmusiker, Landessingwart, deine Lebensstation in Sachsen, Thüringen, Niedersachsen, zuletzt im Zentrum für Kirchenmusik in Erfurt tätig. Und jetzt bist du in Dresden und genießt deinen Ruhestand. Und ich stelle mir vor, du hast wahnsinnig viel Zeit, einfach zu summen und zu singen.
Ja, da kommt ein 6-jähriger Junge und möchte Klavier spielen lernen. Und ich sage dann, da musst du zuvor die Lieder singen können, die du spielen möchtest, die Winterlieder, und dann singen wir sie gemeinsam. Und wenn ich selber so ganz hemmungslos und ungeniert singen möchte, dann muss ich tatsächlich in den Gottesdienst gehen, in den sonntäglichen, und das tue ich dann auch vor allem um des Singens willen und aller anderen schönen Dinge, die man da so erlebt.
Matthias, hast du eine spontane Singidee für mich zu unserem Lied? Also was könnte denn zum Beispiel ein musikalischer Türöffner im Gottesdienst sein, um miteinander zu singen?
Nun ist unser Lied in der Tat schnell lernbar. Es ist schwungvoll, hat einen fröhlichen Zugriff in Form dieses kurzen Auftaktes. Man könnte es fast springfreudig nennen. Und eine Gemeinde dazu zu bringen, selbstbewusst zu singen, wäre vielleicht möglich mit einer Echo-Idee.
Mach mal vor.
Und zwar, dass man als ganze Gemeinde anfängt mit den Hallelujas vielleicht und dann auf Teile der Gemeinde zeigt, die das Echo singen sollen. Am besten, ich probiere das mit euch mal aus.
Ja. Okay.
Halleluja, Halleluja,
Halleluja, Halleluja,
Halleluja, Halleluja.
Das könnte man auch instrumental machen, dieses Echo, ne?
Genau.
Katrin, das war doch wunderbar. Wie und wann kommst du in den österlichen Schwung? Vielleicht auch durch unser Lied?
Ja, absolut durch unser Lied. Das ist nämlich neben Christus erstanden und auf mein Herz mit Freuden, finde ich, das Must-Have der Osterzeit. Also das hat so eine kraftvolle Freude und transportiert für mich das Gefühl, das man hat, nachdem eine schlimme Geschichte gut ausgegangen ist.
Lasst uns in den Text schauen und in die Geschichte dieses Liedes. Wo kommt's denn her? Matthias, du hast geforscht?
Ja, in der Tat, unter dem Lied stehen ja einige Angaben. Eine Handschrift aus dem Jahre 1410 wird benannt als Ursprung mit lateinischem Text Resurrexit Dominus.
Ist also eine sehr alte Weise. 600 Jahre sind ja wirklich für ein Lied kein Pappenstiel.
Die Fachleute, die sogenannten Hymnologen, zählen die Liedweise zu den volkstümlichen Kantionen, haben also einen regelmäßigen Strophenaufbau, Endreim, klare rhythmische Struktur, leicht lernbar. Es klingt noch fast pentatonisches Tonmaterial durch. Und diese Einfachheit der Bauweise stellt quasi eine Art Gegenmodell zur Gregorianik dar.
Ja, die wir aus den klösterlichen Gesängen kennen, aus den Stundengebeten sind die ja reingegangen. Diese gregorianischen Gesänge waren sehr komplex. Ich habe noch eine ältere Quelle ausmachen können für unsere Melodie. Im Nonnenkloster Medingen bei Lüneburg wurde der Tropus um 1380 mit einem Text gesungen, den ich euch gerne vorlesen will. Wie schollen alle frohlich sein, Totesser Osterliken tüt. Das hat vermutlich jetzt keiner richtig verstanden. Vielleicht ist es altniedersächsisch oder mecklenburgisch. Ich lese es nochmal. Wie schollen alle frohlich sein, Totesser Osterliken tüt. Also das war der Liedruf, auf den man antworten sollte. Und es war der sogenannte Entlassungsruf oder Entlassruf der mittelalterlichen Messfeier, also ganz am Schluss nach dem Abendmahl. Wir kennen das ja heute mit der Sendung Geht hin, im Frieden des Herrn singen wir. Und dieser Ruf bildet die Vorlage für die erste Strophe. Und ihr habt es verstanden, ne?
Übersetzt doch mal.
Aus Wismar versteht man das. Die gleiche Melodie taucht 1544 dann auch bei den böhmischen Brüdern auf. Mit deutschem Text natürlich.
Ja, und Matthias, gestatte mir an dieser Stelle mal ein Wort zu den böhmischen Brüdern. Die kamen schon oft in unseren Podcast-Folgen vor. Wir haben uns noch nie Zeit genommen. Die böhmischen Brüder, das ist eine vorreformatorische Bewegung, die wirklich viele bedeutende Lieder und auch Gesangbücher, also Sammlungen, hervorgebracht hat. In Böhmen begann die Kirchenreformation circa 100 Jahre früher als in Deutschland. Ein bedeutendes Ereignis war die Verbrennung des böhmischen Reformators Jan Hus auf dem Konzil von Konstanz im Jahre 1415. Und bereits im 15. Jahrhundert prägte diese hussitische, Jan Hus, hussitische Bewegung einen Teil Europas und war ein Impuls zu vielen Formen der christlichen Erneuerung. In Böhmen entstand damals eine Kirche. Sie heißt Unitas Fratrum, also Unität der böhmischen Brüder, und ist auf Deutsch auch als Herrnhuter Brüdergemeine bekannt. Gegründet wurde sie vor 555 Jahren, und Kennzeichen der böhmischen Brüder in Lehre und Lebensweise waren also ein Ausrichten an den religiösen Auffassungen der Urchristengemeinde und ganz wichtig ein Festhalten am Laienkelch und der Lehre, dass das Abendmahl in beiderlei Gestalt, also in Brot und Wein, gereicht wird.
Kennzeichen heute ist wahrscheinlich eher der Herrnhuter Stern.
Ja.
Der verbreitet.
Genau, dieser wunderschöne adventliche Zimmer- und Straßenschmuck. Die böhmischen Brüder hatten eine sehr wechselvolle Geschichte. Die hatten auch viele Machtkämpfe untereinander, kriegerische Auseinandersetzungen gegen den Papst und weltliche Herren. Sie waren verwickelt in verschiedenste geschichtliche Ereignisse. Sie wurden vertrieben, verfolgt. Und jetzt sind wir wieder bei unserem Lied zurück. Also die haben wirklich auch Anfechtungen erlebt, auch gegenüber ihren religiösen Überzeugungen. Es ist ein sehr altes Lied mit dieser deutschen Textfassung der böhmischen Brüder.
Der Text bei Ihnen beginnt: Betrachten wir heute zu dieser Frist die Auferstehung Jesu Christ, und hat dann weitere 14 Strophen. Unser Gesangbuch verweist darauf mit der Jahreszahl 1544. Gemeint ist da ein Herausgeber namens Horn, Johannes Horn. Man vermutet aber doch stark, dass auch er sich schon bedient hat, nämlich bei Michael Weiße, der schon 1519 dieses Lied in einer von ihm gesammelten Ausgabe hatte. Aber diese Ausgabe ist eben verloren gegangen und man merkt auch hier, wir stoßen an Grenzen der Forschung. Dann steht weiterhin die letzte Angabe unter unserem Gesangbuchlied 1573 für Wittenberg. Und damit ist sicher gemeint, dass dort die lutherische Tradition dieses Liedes ihren Anfang nimmt. Und dann in der Textfassung von Cyriakus Spangenberg, der die Strophen 2 bis 5 als Nachdichtung aus dem Lateinischen erschaffen hat, 1568. Die Lebensdaten von Spangenberg sind 1528 bis 1604. Wir sind also in einer nächsten Generation nach Luther, obwohl Spangenberg Luther selber noch kennengelernt hat und ihn sehr verehrte. Auch dafür lebte, dieses Erbe von Luther zu bewahren, dafür sogar Streit in Kauf nahm und sich mit Melanchthon angelegt hat. Melanchthon, der für Ausgleich und Kompromisse unter den verschiedenen reformatorischen Ausprägungen sorgen wollte. Und dafür musste Spangenberg dann sogar auf die Flucht gehen. Mit Luther verband ihn die Liebe zum geistlichen Lied, das er hochschätzte und auch selber als leidenschaftlicher Dichter sich betätigte. Da gibt es von ihm eine Buchveröffentlichung mit 87 Liedpredigten über 39 Lutherlieder. Im Vorwort zu dieser Ausgabe schreibt Spangenberg über den Sinn des Singens. Und mit ihm sind viele Geistliche ähnlicher Meinung, nämlich Singen spendet Trost gegen Verzweiflung, Traurigkeit und Schwermut. Wir müssen uns in den Alltag dieser Menschen hineindenken, mit harter Arbeit, Armut, Hunger, Krankheiten, oft frühem Tod der eigenen Kinder. Und in dieser Situation ist das Singen tatsächlich tröstlich. Es ist ein Trost, der nicht wie eine Zugabe kommt oder wie ein Zuckerguss, sondern es ist eine Einübung in den Glauben. Man hing sich mit seinem Glauben an solche Lieder und sang sie, man traut es sich heute kaum noch zu sagen, in einer Art Pflichtbewusstsein. Jetzt ist Ostern, jetzt singen wir österliche Freudenlieder. Eine Art Spiritualität, die also der Übung bedarf, der Einübung, der Treue, ja, ich sag noch einmal, der Disziplin, sich nicht der Verzweiflung auszuliefern, sondern im Singen seinen Glauben zu halten.
Thank you.
Lasst uns mal auf den Text schauen. Der ist ja eigentlich ziemlich knapp und klar, so würde ich das sagen.
Ja, und er erzählt eben von Ostern, was da geschehen ist und macht die heilvollen Konsequenzen des Geschehens deutlich. Und zwar in unmittelbarem Bezug auf uns, die wir das Lied singen. Ne? In 3 von 5 Strophen kommt das Wort wir oder uns vor.
Wir wollen alle fröhlich sein in dieser österlichen Zeit, denn unser Heil hat Gott bereit, 1. Strophe. Oder in der 3. Strophe, er hat zerstört der Höllenpfort, die seinen all herausgeführt und uns erlöst vom ewigen Tod. Oder in der 4. Strophe lese ich, es singt der ganze Erdenkreis dem Gottes Sohne Lob und Preis, der uns erkauft das Paradies.
Und über dem gesamten Text steht die Überschrift Jubel und Lobpreis. Ja, das macht sich auch in den Strophen bemerkbar, zum Beispiel in Strophe 2 und 5.
Es ist erstanden, Jesus Christ, der an dem Kreuz gestorben ist, dem sei Lob eher zu aller Frist. Oder in Strophe 5. Des freu sich alle Christenheit und lobe die Dreifaltigkeit von nun an bis in Ewigkeit.
Da haben wir also eine trinitarische Doxologie und davor schon die christologische Doxologie.
Ja, lass uns mal kurz nachspielen, was eine Doxologie ist. Dieser Begriff kommt aus dem Griechischen doxa, bedeutet so was wie Ruhm, Ehre, Glanz, Herrlichkeit und bezeichnet eigentlich in unserem theologischen Kontexten einen feierlichen Ausruf, einen geformten Lobpreis Gottes und seiner Herrlichkeit mit der Nennung der Namen, wen man da genau preist.
Mhm. Genau, Strophe 4 eben, dem Gottes Sohne Lob und Preis, also christologisch, und Strophe 5 dann und lobe die Dreifaltigkeit.
Trinitarisch, genau.
Genau, und jetzt haben wir auf die Strophen geguckt, aber das mit dem Lobpreis kommt natürlich vor allen Dingen in dem Refrain zur Geltung. Ne? Wir haben 4 Hallelujas, ein Gotteslob, oder die Hallelujas sind das Gotteslob, sagen wir es mal so, und dann noch angehängt nochmal ein extra Christuslob.
Ja, das Christuslob heißt da, Halleluja, gelobt sei Christus, Mariens Sohn.
Ja, Halleluja wird ja heute sogar im säkularen Sprachgebrauch verwendet, immer wenn man irgendwie überschäumend begeistert
Halleluja, ist. Das passt oder so. Ne?
Ja. Ja. Das hört man also auch auf der Straße. Aber es kommt eben aus dem Hebräischen und ist weltweit verbreitetes Lob Gottes.
Ja, und dann das Christuslob. Und da finde ich doch besonders, dass Christus hier als Mariensohn angesprochen wird. Was verbindet ihr damit, dass Jesus so explizit als Sohn der Maria bezeichnet wird? Könnt ihr damit was anfangen? Löst das irgendwas in euch aus?
Naja, Katrin, ich finde das sehr nahbar und schön. Also es ist doch irgendwie ein sehr menschlicher Zug. Jedes irdische Kind hat eine Mutter und dann wird der so unbedeutende Name der Mutter so hervorgehoben. Also mir fällt da sofort eine Stelle aus dem Magnificat ein, aus dem Lobgesang der Maria, Lukas 1, 46 folgende. Da heißt es, denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen, siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskind. Und wir singen da 5-mal, gelobt sei Christus, Mariens Sohn.
Also mir geht es auch so wie dir, Martina. Und trotzdem hat das mit der Maria auch was Altertümliches, ne? Dass die so, also was Katholisches, wobei ich jetzt nicht sagen würde, katholisch ist gleich altertümlich, aber es kommt trotzdem irgendwie wie aus einer vergangenen Welt so auf uns.
Hm. Ja, auch die anderen Textteile aus der Hölle herausgeführt und Paradies.
Ist alte Sprache.
Und dennoch ist das Lied, glaube ich, heute ebenso gut singbar, denn Sprachbilder und Sprachkürze ermöglichen ja bekanntlich Denkweite. Wir können beim Singen dieser Texte und Lieder sie für unsere eigenen Lebensfragen deuten und sind dabei recht frei. Und letztlich ist das ja ein Lied, das darüber jubelt, dass es einen Sieg zu feiern gibt. Und die Predigt müsste dann entfalten, was da alles zu feiern ist.
Die Predigt müsste jubeln, Matthias.
Genau.
Zur Melodie vielleicht einige Anmerkungen. Ich fange mal an. Wie gesagt, die Autorin und die Entstehung unserer Melodie liegen eigentlich weitgehend im Dunkeln. Sie taucht 1410 mit einem zweistimmigen Satz in einem Hohenfurter Liederbuch des Zisterzienserstifts Hohenfurt auf. Und diese Hohenforter Handschrift, die ist wirklich eine der umfangreichsten Quellen für spätmittelalterliche Volkslieder. Ja, und die Lieder wurden anders notiert, aufgeschrieben als heute, nämlich nur auf einem Vier-Linien-System in der sogenannten Choralnotation. Also das sah ganz anders aus als heute. Wie klingt unsere Melodie? Ich hatte ja vorhin gesagt, diese Handschrift ist eine spätmittelalterliche Volksliedersammlung und dieses Lied klingt für mich, diese Melodie klingt für mich sehr volkstümlich. Einfach im Dreiertakt, beschwingt, tänzerisch, unbedingt, fröhlich und überhaupt eine Anmerkung scheint mir die Zahl 3 in unserem Lied eine nicht unbedeutende Rolle zu spielen. Wir hatten ja vorhin schon das mit der Textierung, Dreifaltigkeit, dann jetzt ein Dreierrhythmus, dann noch die Anzahl der 3 Zeilen, die unsere Melodie hat, dann die Wiederholung des Hallelujahs und dann noch die 3. Strophe so als Mitte von den 5 Strophen mit entscheidendem Inhalt, nämlich der Sieg des Lebens über den Tod. Und dann könnte man noch harmonisch die Zahl 3 ins Spiel bringen, weil die Melodie ja ein Dur-Dreiklangsmotiv zugrunde liegen hat. Und lieber Matthias, ich glaube, ich sehe dir an, da willst du einspringen?
Ja, wir können die Zeilen ja mal einzeln anschauen. Die 1. der 3 Choralzeilen steigt auf vom Grundton über diesen Dreiklang, Dur-Dreiklang zur 6. und verweilt dann auf der Quinte. Wir wollen alle fröhlich sein. Und dann die 2. Zeile, die greift zum Spitzenton. In dieser österlichen Zeit. Also die Oktave wird 2-mal erreicht und steht für eine hohe Energie, für hohe Freude, die sich dann entspannt am Zeilenende. Und die 3. Zeile beginnt wieder beim Grundton, umkreist diesen, schwingt nur wenig nach oben und unten aus und ruht dann auf dem Grundton. Das ist schon alles und das macht es leicht lernbar und ist wie ein Modell. Und dieses Modell wird dann komplett wiederholt. Also die nächsten 3 Zeilen ändern da nichts an den Tönen. Und nur der Text wird quasi weiter vereinfacht.
Ich singe 2-mal dasselbe in einem Vers, in einer Strophe.
Und beim 2. Mal sogar eben noch mit quasi textlos, also mit Hallelujas, die man ja nicht lesen oder die man nicht lernen muss, sondern schon aus dem Herzen singt. Wobei dann die letzte Strophe das Lob an Christus, den Mariensohn, bindet. Oben links über dem Lied steht eine halbe Note mit Punkt.
So eine ganz kleine Stichnote, ne? Sagt man da über den Notenschlüssel, ne? Ja, genau.
Genau. Es steht ja bei den Noten selber keine Taktzahl. Es sind auch keine Taktstriche zu sehen. Also man wüsste gar nicht, was man hier vor sich sieht. Und diese punktierte halbe sagt, es schwingt eben quasi ganz taktisch. Ja,
so ein Herzschlag ist das, so ein Puls drunter, ne?
Gut. Ja, modern würde man sagen, es ist ein Swing und dieser Swing wiederholt sich stabil, scheint dem Text auch sehr willkommen, sich diesem Dreier, die punktierte Halbe ist ja ein Dreierschwung, sich diesem Dreier auszuliefern. Unser Auge sieht auch keinen Taktstrich, ich halte das für schon bedeutsam. Wir sollen es also nicht in kleine Teile untergliedern und nicht kurzatmig sein, sondern in einer großen Phrase singen. Ich würde es schön finden, wenn die Gemeinde eine ganze Zeile unter einen Bogen, unter einen Atem singen kann. Wir wollen alle fröhlich sein. Dass man das durchhält und nicht stupide einen Dreiertakt fühlt. Und dann ist die Stimme auch genötigt am Zeilenende, die halbe Note, die dort steht, fröhlich sein, dass man die kürzer singt und die Atmung sich musikalisch einordnet und man nicht kurzatmig bleibt, sondern den nächsten Schwung holt, um die neue Zeile wieder auf einen ganzen Bogen zu singen.
Ja, interessant, dass das Lied so notiert ist, aber das liegt ja wahrscheinlich daran, dass es, wie gesagt, ursprünglich ganz anders aufgeschrieben war. Deshalb, alte Lieder haben oft keine Taktstriche im Gesangbuch. Ich habe gelesen, dass das Lied lange Zeit nur sehr vereinzelt und regional bekannt war, aber dank der Singebewegung Eingang in das evangelische Kirchengesangbuch, das EKG, also dem Vorläufer unseres Gesangbuchs, gefunden hat. Seit 1973 gibt es eine ökumenische Textfassung, die singen wir auch in unserem Gesangbuch, und die hat auch Eingang in das neue Gotteslob unter der Nummer 223 gefunden.
Wir werfen mal einen kurzen Blick darauf, wie sich das Lied so in die anderen Texte des Ostermontags einfügt. Und das ist jetzt nicht überraschend, es gibt da einige Matches zwischen den Texten des Ostermontags und dem Lied. Das geht schon beim sogenannten Wochenspruch los, ne? Der heißt, Christus spricht, ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Und da denke ich doch gleich an Strophe 3 unseres Liedes. Er hat zerstört der Höllenpfort. Oder denkt an den Tagespsalm für Ostermontag. Das ist übrigens der gleiche wie der für Ostersonntag, 118. Also jedenfalls der Teile davon. Der endet mit dem Vers, dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. Ist auch der Halleluja-Vers übrigens für diesen Ostermontag. Und da könnte man ja unmittelbar anschließen mit unserem Lied, wir wollen alle fröhlich sein.
Oder mit dem mit den dreifachen Hallelujas am Ende des Liedes.
Ich glaube, es sind sogar vier, ne? Vier Hallelujas.
Ja, drei Zeilen meinte ich.
Okay. Kraus geredet.
Überhaupt liebe ich Lieder, die mit so wenig Text auskommen. Das klingt vielleicht komisch, aber wenn eine hymnische, kurze Sprache, geballte Sprache in den Gesang gerissen wird und sich erhebt mit einer Melodie, dann ist das für mich eine besondere Qualität. Dieser gesungene Text belehrt uns nicht, er bewegt uns eher. Wir haben hier 20 Mal Halleluja zu singen.
Hast du nachgezählt
insgesamt? Ja. Ja, das kriegt man schnell hin. Okay. In diesem zweiten Teil insgesamt 20 Mal. Das heißt, der Informations- und Neuigkeitsgehalt beim Singen ist gleich null. Und da sind wir bei einer sehr zentralen Erfahrung des Singens, die wir auch beim liturgischen Singen oft erfahren und erleben. Wir stellen uns in eine lange Reihe, in eine Tradition von Menschen vor uns, von Mitchristen aus anderen Jahrhunderten. Und es ist wie eine Art Selbstauslieferung. Mit unserer Stimme, mit unserem Körper bieten wir dem Lied eine Resonanz, die sich eintragen kann in diese Tradition. Wir haben also drei Anfangszeilen mit dem Auferstehungsbekenntnis und dann drei Zeilen, wo sich die Augen, ich sage mal, endlich loslösen können von den Noten und vom Text und man singt quasi mit geschlossenen Augen, ungehindert kann man jubeln und sich freuen, Klang werden. Das ist, ich sage jetzt mal ruhig, wissenschaftlich erwiesen, tatsächlich, solange man beim Singen noch gleichzeitig Text liest, wird die Singstimme gehemmt, sie wird quasi ausgebremst vom Vorgang des Denkens und des Lesens. Darum, wenn so viele Hallelujas mit einer so schwungvollen Melodie sich verbinden, ist das eine schöne Chance, die Kirchenfenster zum Vibrieren zu bekommen, ganz ohne Posaunen oder Orgel, allein schon durch die Stimmen der Singenden.
Stimmen der Singenden, ihr Lieben, wir brauchen Singideen. Wir haben ja oben schon eine gehabt, ganz am Anfang, und zwar diese schöne Idee von Matthias mit dem Echo, was ganz leicht herzustellen ist. Echo durch den Kirchenraum. Weitere Ideen, lieber Matthias?
Ich stelle mir eine vielleicht doch nur kleine Versammlung von Ostermontags-Gottesdienst-Teilnehmenden vor, die dann im Halbkreis am Altar sitzen. Und da könnte man den Halbkreis sehr schnell in zwei Hälften aufteilen, wo sich diese beiden Hälften das Halleluja einander zusingen.
Jede Gruppe zwei Halleluja?
Jede Gruppe zwei Halleluja, eine ganze Zeile.
Ja.
Das sind ja dann zwei Hallelujas, eine ganze Zeile. Und die Antwort ist dann die nächste Zeile durch die andere Gruppe und die dritte Zeile jeweils wieder gemeinsam.
Gelobt sei Christus, Mariensohn, wieder gemeinsam.
Das wäre dann die gemeinsame gesungene Zeile. Ja, ein bisschen Mut erfordert ist wahrscheinlich, wenn man einlädt, zu den Halleluja-Zeilen langsam aufzustehen von seinem Platz und durch den Raum zu gehen, auf einen anderen Platz zuzulaufen, dabei zu singen und sich auch zu begegnen, denn die anderen stehen ja auch auf und suchen sich einen Platz und man singt quasi Halleluja aneinander vorbeilaufend und nimmt sich wahr, aha, du klingst mit deinem Halleluja so und du ganz anders. Und man verlässt den Ort zu einem neuen Ort und hat auch nochmal einen anderen Raum und Klangeindruck, wenn man sich das zutraut, quasi unterwegs zu sein mit den Hallelujas. Und eine vielleicht letzte Idee, die dann musikalischer Art ist mit einer zweiten Stimme, dass man zu dieser Melodie eine Tonleiter abwärts singt. Das ist nachlesbar bei Herrn Wolfram Zöllner. Diese Tonleiter abwärts mit den Hallelujas singen wir euch mal vor.
Halleluja, 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 Halleluja. Gelobt sei Christus, Mariensohn.
Danke, lieber Matthias. Hier gibt's noch was Schönes, damit du deine Stimme befeuchten kannst. Einen schönen Wein aus dem Sächsisch-Thüringischen. Und allen anderen im Lande fröhliche Ostern.